Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernig und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Claudia Rauchrohr. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, liebe Claudia.
Ja, schönen Dank, Doris, für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Sehr gerne. Claudia ist Bauingenieurin und Projektleiterin. Sie berichtet uns heute über historische Bauwerke und über den ganz besonderen Blick von oben auf diese einmaligen Schätze. Außerdem erfahren wir von ihr, wie reizvoll es ist, Technologie mit Denkmalbauten miteinander zu verbinden, damit diese auch in 100 Jahren noch ihre Geschichte erzählen können. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns einfach mal kurz mit in dein Leben nimmst. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen und was machst du genau?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, Doris. Ich bin Bauingenieurin, schon seit gut 25 Jahren. Ich habe das Glück gehabt, einen Großvater als ich hätte fast gesagt, erst einen Mentor zu haben. Mein Großvater war Zimmermannmeister. Das heißt, wir hatten im Haus, wir haben bei meinen Großeltern im Haus gewohnt, die Werkstatt im Keller. Und so bin ich halt sehr schnell an das Technische gekommen, an die handwerkliche Arbeit. Und ich glaube, das war für mich mit prägend, dass ich dann halt dieses Studium gewählt habe. Ich war dann erst lange Zeit, nachdem ich fertig studiert hatte, im Konzern tätig. Immer so an dieser Schnittstelle Technik und Finanzen und habe mich, je weiter ich vorankam, halt immer weiter von Bauwerken, vom Bauen entfernt. Und habe dann mit Mitte 40 so die Phase gehabt, wo ich dachte, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Du hast doch was ganz anderes studiert. Der Spaß war weg, die Freude war weg. Es war halt eine Tätigkeit, eine Arbeit, um die Familie zu ernähren. Und dann hatte ich so mit Mitte 40 die Möglichkeit, auszusteigen aus dem Konzern und habe mir das überlegt, habe mir auch einen Coach genommen und habe mir gedacht, es kann mir ja nicht viel passieren. Solange ich gesund bleibe, finde ich ja immer eine Lösung. Und entweder ich mache jetzt den Schritt und gehe zurück, zu den Wurzeln, halt hin zu den Bauwerken, zu dem, was mich reizt, was mich fasziniert. Oder ich werde mich vielleicht in 10, in 15, in 20 Jahren sehr ärgern, dass ich den Schritt nicht gemacht habe. Und dann habe ich beschlossen, es ist ein guter Zeitpunkt, die Kinder aus dem Gröbsten raus. Und dann mache ich das. Und habe mir dann halt wirklich überlegt, wie soll das aussehen, was möchte ich machen? Und für mich war dann recht schnell klar, es muss möglich sein, diese Bauwerke gut durch die nächsten Jahrzehnte zu bringen. Sie letztendlich mit modernsten Mitteln instand zu halten oder zu begleiten auf diesem Weg der Instandhaltung. Und so wurde dann langsam aber sicher diese Idee geboren halt, du hast es gerade gesagt, Luftaufnahmen mit Drohnen, die Bauwerke halt visuell zu inspizieren, zu dokumentieren, digitalisieren und damit halt einen neuen Weg der präventiven Denkmalpflege einzuschlagen. Und so bin ich losmarschiert.
Wundervoll. Wie warst du als Kind? Erzähl uns mal etwas aus deiner Kindheit. Du hast schon kurz berichtet, der Opa hatte die Werkstatt unten im Haus. Was hast du sonst noch gemacht? Warst du von Anfang an nur in der Werkstatt oder hast du auch andere Interessen gehabt oder andere Hobbys?
Also ich hatte auch andere Hobbys, andere Interessen. Ich muss dazu auch sagen, spielzeugtechnisch hatten meine jüngere Schwester und ich alles. Also klassische Mädchenspielzeug, klassische Jungspielzeug. Die Mädchensachen blieben eher in der Ecke. Ich war im Grunde genommen so ein kleiner Haudegen. Ich hatte eine sehr gute Freundin. Wir sind auf Garagendächer geklettert, nicht nur das eigene. Sind also querbeet auch durch die Gärten der Nachbarn gerannt, haben dort gespielt. Die Aufgabe war, sich nicht erwischen zu lassen. Waren viel in der Natur unterwegs. Und im Grunde genommen war mein Ansatz immer, das ist mir später klar geworden, mit dem Kopf durch die Wand. Ich war schwer durch Verbote irgendwo in Schranken zu halten. Das hat zuerst recht einen gewissen Reiz ausgelöst. Und war vielleicht nicht unbedingt die einfachste Tochter, aber die Frage ist ja, was ist einfach? Muss man einfach sein? Ich glaube, ich habe halt mein Ding durchgezogen oder habe halt meinen Weg gewählt. Und wenn jemand sagte, geh mit den Fächern in die Oberstufe, habe ich sicherlich genau das Gegenteil gewählt, halt das, was mir Spaß gemacht hat. Und mich halt richtig auszupowern, habe ich halt auch noch viel Sport gemacht, Leichtathletik und später Tanzen. Und ja, war doch eigentlich irgendwie immer in Bewegung halt.
Ja, und wie war es, als du so zur Schule gekommen bist, so die ersten Jahre in der Grundschule? Wie war das für dich, so als Wildfang auf einmal in die Schulbank gequetscht zu werden und still zu sitzen?
Schwierig. Ich glaube, ich hatte auch bis auf ein Zeugnis häufiger nochmal die Bemerkung unten drunter stehen, dass ich mich noch zurückhalten muss oder sollte, weil ich halt recht ungestüm war. Und ich habe mir halt auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also das war Ende der 70er Jahre, als ich in die Grundschule kam. Und mir kam irgendwann mal ein Junge zu blöd aus meiner Klasse. Ja gut, der hat dann halt doch ein paar. Ist aber auf die Birne bekommen, weil ich mir das nicht habe bieten lassen, dass er mich also schubsen oder stoßen wollte vom Fahrrad runter. Und ja, also hinzu kam, ich hatte den Vorteil, ich war immer von der Körpergröße her mit bei den Längsten dabei. Ich bin recht groß, war das immer. Es war mir zum Teil unangenehm, weil ich natürlich immer einen halben oder einen Kopf größer war als der Rest in der Klasse. Das wurde erst in der Oberstufe dann besser. Aber es hatte halt auch so seine Vorteile halt. Also ja, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß noch, es gab so einen kleinen Trampelpfad mit diesen Fahrrädern. Also diese Begebenheit habe ich noch so im Kopf halt. Und danach hatte ich aber auch Respekt. Also danach waren dann zwei, drei Jungs, die auch gesagt haben, die können wir nicht anfassen, die wehrt sich. Ja, und lief eigentlich gut, soweit ich mich noch erinnern kann, ja.
Ja, und hattest du Lieblingsfächer und gab es auch Fächer, in denen du eventuell nicht so gut warst?
Ich kann mich an Sachkunde erinnern in der Grundschule. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, Mathe fand ich immer relativ einfach. Wovor ich mich immer gedrückt habe, war, wie nannte sich das damals, Handarbeit. Also wir mussten Handarbeit werken im Wechsel belegen. Und ich war heilfroh, wenn wir werken hatten. Und Handarbeit war für mich schwierig. Also stricken, häkeln, sowas, das ging irgendwie gar nicht halt, ja.
Das hört sich nach einem völlig untypischen Mädchen an. Finde ich toll, ganz toll. Ja, und dann ging es ja weiter. Und wie hast du deine Jugendzeit erlebt?
Gefühlt als Rebellin. Ich war immer gegen einiges und alles. Ja, habe halt meinen Weg verfolgt. Also sei es, dass ich beim Leichtathletik, was ich damals sehr intensiv betrieben habe, ja, auch dann mal den Diskus mit in den Sommerurlaub an die Nordseeküste genommen habe und da im Watt vor Büsum, soweit ich mich erinnere, halt Diskuswerfen geübt habe, einfach weil dann Wettkampf anstand. Nachts, ja, den Fernseher in der Ferienwohnung anstellte, um die Olympischen Spiele, ich glaube, aus Los Angeles zu schauen. Und ja, war ich anders, ich weiß nicht. Ich war halt sehr sportlich und habe halt das, wofür ich mich interessiert habe, einfach versucht, in Angriff zu nehmen, umzusetzen. Es ging nicht alles. Ich war beispielsweise nicht im Ausland als Schülerin. Aber sporttechnisch, später auch mit dem Tanzen, das war dann halt mein Ding. Hieß, wir waren auch für damalige Verhältnisse in Norddeutschland querbeet zu Turnieren unterwegs. Und ja, war im Prinzip eine sehr schöne Zeit. Und jetzt an große Probleme kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, es gab manchmal diskussionsreiche Zeiten. Ich habe beispielsweise Tschernobyl sehr bewusst miterlebt. Da war ich 15. Und ja, natürlich kann man die Diskussion zu Hause am Tisch, auch zusammen mit meiner jüngeren Schwester, was essen wir noch, geht das, jenes, welches, vorwärts, rückwärts halt. Und Das ist mir so eigentlich als die erste, ja, ich sag mal, Krise weltweit, die ich bewusst miterlebt habe, in Erinnerung geblieben.
Hatte das weitere Auswirkungen auch so auf dein Leben oder hat sich das dann so wieder verlaufen auch oder hat sich
Ich
das
glaube, das hat
besonders
sich,
geprägt?
es hat sich zum Teil auch wieder verlaufen. Ich meine, wir hatten ja auch gar nicht die Informationsquellen, die wir heutzutage haben. Nein, ich glaube, was viel spannender dann war, war sicherlich die Zeit 89, 90, weil ich nur 15 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt gewohnt habe, in Wolfsburg. Und wir natürlich dann in der 12. Klasse war das, entsprechend Führerschein hatten, manche hatten Auto von uns. Und wir natürlich dann genau diese Wendezeit halt aus bundesrepublikanischer Sicht aus, aber halt sehr bewusst miterlebt haben. Auch 2, 3 Tage nicht in der Schule waren und halt einfach in Marienborn an der Grenze standen, um halt live mit dabei zu sein. Zumal wir auch ein Jahr zuvor noch in Gemeinschaftskunde deutsch-deutsche Geschichte und Ähnliches hatten, was dann natürlich ein Jahr später völlig absurd erschien irgendwo.
Genau, da hat die ganze
Ja.
Geschichte nicht mehr gestimmt auf einmal.
Genau,
oder
eine
sich
sehr spannende
verändert.
Zeit halt. Also ich kann mich erinnern an Sonntagsöffnung der Geschäfte, was ja damals absolut nicht Usus war. Und die Stadt war voll, es war einfach kein normales Leben für einige Tage möglich halt, ja.
Das glaube ich. Ja, und in der Jugendzeit hattest du da auch schon eine Idee, was du werden möchtest?
Nein, ich hatte so einen Katalog gefühlt, der ging von Fluglotsin hin über Physik, also verschiedene Studienrichtungen, Physik, Geografie, Raumplanung, Luft- und Raumfahrttechnik, Bauingenieurwesen tauchte auf. Also ja, die Richtung war immer ähnlich, ich sag mal im MINT-Bereich halt. Aber das Spektrum noch recht weit und nach dem Abi wusste ich es immer noch nicht so genau. Und ja, letztendlich, ich weiß nicht mehr genau, wer den Impuls gab, ob es mein Großvater war oder wie das kam, kam dann so der Punkt auf, Mensch, dann mach doch jetzt erstmal ein Praktikum auf dem Bau und schau dir das mal an, ob dir das liegt, ob es dir Spaß macht. Und da man damals vor dem Studium halt auch noch auf dem Bau tätig sein musste für Bauingenieurwesen, habe ich halt gesagt, okay, hast jetzt eh nichts Besseres zu tun, Schule war irgendwie Mitte, Ende Mai zu Ende, machst du halt ein Baustellenpraktikum. Und so nahm das Ganze dann seinen Anfang halt.
Ja, wie war es auf der Baustelle? Was hast du da erlebt?
muss sagen, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das war eine größere Baustelle, wo eine größere deutsche Baufirma für einen großen deutschen Automobilkonzern tätig war. Und der Bauleiter hatte mich halt an einen Oberpolier vermittelt und hat von Anfang an gesagt, ja, du passt auf die junge Dame auf und das läuft alles, die soll vernünftig arbeiten, soll was Interessantes, was Praktisches machen. Und der Oberpolier war wirklich ja, ein sehr, sehr angenehmer Mensch und hat von Anfang an gesagt, okay, bist hier nicht zum Container kehren oder Kaffee kochen da, sondern ja, machst halt ganz normal die Arbeiten mit. Und damit war das wirklich eine sehr interessante, eine sehr spannende Zeit, die sicherlich heute nicht mehr ganz so möglich ist. Das ging schon los damit, dass halt Freitagnachmittag zusammen, das war im Sommer halt, das Praktikum gegrillt wurde. Ein bisschen unüblicher halt auch, ja, was heutzutage sich eigentlich nicht mehr geht, halt, dass zusammen dann halt noch ein Schnaps getrunken wurde auf der Baustelle zum Abschluss. Aber im Grunde genommen war das eine sehr lehrreiche, sehr interessante Zeit. Natürlich musste ich auch mal dann auf dem Baukran hoch, egal wie hoch der jetzt war. Aus heutiger Sicht würde man da auch nicht mehr nicht angegurtet hochgehen. Das war halt damals anders. Und ja, natürlich hatte ich so ein kleines Privileg. Das musste damals schon sein, 1990. Ich hatte meine eigene Dixie-Toilette. Einfach weil Männer und Frauen getrennte Toilettenräume auch auf Baustellen benötigten oder das halt schon vorgeschrieben war. Aber ansonsten ja, hat mir das so viel Spaß gemacht und ich habe wirklich überall mithelfen können, sei es beim Schalen, später beim Reinigen der Schalung, beim Betonverdichten, was ich immer noch liebe. Also da habe ich so schöne Erinnerungen halt dran, wie das so ist, wenn man diesen frischen Beton halt verdichtet mit diesem Betonrüttler. Und ja, war eigentlich so gut, dass ich gesagt habe, gut, fängst jetzt an zu studieren und machst das erstmal.
Ja, wo hast du studiert und was hast du im Studium erlebt?
Ich habe an der Technischen Universität in Braunschweig studiert. Eine klassische technische Universität damals mit hohem Männerüberschuss in diesen technischen Fächern sowieso. Wir waren stolz, dass wir zu Studienbeginn so 15% Frauen, junge Frauen halt waren. Viel, viel besser als die Maschinenbauer und E-Techniker. Es war auch eine sehr angenehme, unkomplizierte Zeit. Also ich habe da jetzt irgendwie keine geschlechterspezifischen Probleme in Erinnerung. Es wurde dann sowieso recht spannend, weil nach 2 Jahren ein großer Schwung Studenten aus Leipzig nach Braunschweig wechselte. Einfach weil in Leipzig die Technische Hochschule in eine Fachhochschule umgewandelt wurden und die Studenten dort halt an einer technischen, unitechnischen Hochschule zu Ende studieren wollten. Und das war, ich glaube, für die doch in einer Hinsicht einen gewissen Schock, weil die Studenten, die halt zu uns kamen, Pari-Pari-Verhältnisse gewöhnt waren an der Uni und sich erst mal umgeguckt hatten und die ganzen Frauen gesucht haben. Aber wir waren halt weniger. Und das war natürlich auch eine spannende Zeit, weil da halt dann sehr viel Austausch hinzukam zwischen uns, die halt, ja, ich sag mal, in der Bundesrepublik aufgewachsen waren und den jungen Menschen, die halt in der früheren DDR aufgewachsen waren, die teilweise also auch Betonbauer als Frau gelernt hatten, Mauerin und was nicht alles. Und wir da halt sehr wild am Diskutieren waren. Aber es war eine wirklich sehr schöne Zeit und ich kann mich an tolle Exkursionen erinnern in Tunnelbauwerke in der Schweiz, nach Schottland, nach Wales, wo wir Straßenbrücken besichtigt haben. Nach Exkursionen oder nach Vermessungsaufgaben, die eben im Solling stattfanden, wo wir eine Woche lang irgendwo auf dem Feld eines Bauern zelten mussten. Ja, und das ist doch sehr gut in Erinnerung geblieben, ja.
Ja, und nach dem Studium, wie ging es da weiter?
Nach dem Studium ging es ein bisschen atypisch weiter. Ich war zu dem Zeitpunkt nach dem Studium gerade frisch verheiratet und habe dann die Möglichkeit ergriffen, das zu machen, was ich im Studium in der Schule nicht hatte. Ich bin mit meinem damaligen Mann nach Großbritannien gegangen. Wir waren erst einige Monate in den Niederlanden, als schon während des Studiums und dann, wie gesagt, nach Großbritannien und ich habe in Großbritannien letztendlich angefangen zu arbeiten. War eine sehr interessante Erfahrung. Also ich möchte die Zeit wirklich nicht missen. Ich liebe das Land. Ich hatte tolle Kollegen da. Es fehlt mir sehr. Ich war halt zu alt. Ich war 25, hatte mein Diplom-Ingenieur und war schlichtweg zu alt für den Arbeitsmarkt, weil halt die Briten ja mit 22 ihren Master sozusagen ja in der Tasche hatten und ich halt erst einmal einfach 3 Jahre älter war. Das war doch wirklich so ein Huch, weil für deutsche Verhältnisse war ich jung, aber für britische war ich wirklich alt. Nichtsdestotrotz, habe ich dann halt dort im Anlagenbau angefangen zu arbeiten als Bauingenieurin und ich habe nie einen Nachteil gehabt, dass ich eine Frau war. Also das spielte dort überhaupt keine Rolle. Ich habe, wie gesagt, einen sehr gemischten, sehr interessanten Kollegenkreis gehabt. Also war von Schotten, Iren, Waliser, klassische Engländer, Inder, alles dabei halt.
Ja, und wie lange seid ihr dort geblieben?
Gut 2 Jahre. Mein damaliger Mann war, während ich noch studierte, halt schon mal in Großbritannien gewesen. Nach gut 2 Jahren hätten wir für seine Firma wechseln können in ein arabisches Land oder nach Nigeria. Es wäre damals in den Oman gegangen, das hatte er sich noch angeschaut, aber nach ein paar Tagen schon gesagt, dass das funktioniert nicht mit uns beiden dort. Es wäre halt nicht Maskat die Hauptstadt gewesen, sondern ein Camp im Süden des Landes und ich hätte halt 3 Jahre auf so einem, oder in so einem Camp gewohnt, hätte noch Tee trinken können, hätte vielleicht Golf spielen lernen können, wenn es dafür nicht viel zu heiß gewesen wäre, aber ich hätte nicht arbeiten können. Also sind wir dann halt nach den 2 Jahren aus Großbritannien weg, beide auch von unserem Arbeitgeber und haben halt hier im Rhein-Main-Gebiet komplett neu angefangen.
Ja, und dann bist du ja noch in einen anderen Bereich gewechselt. Also Wie kam es denn dazu?
Ja, damals, ja, 1998 ist ja doch schon eine Zeit lang her, war die Baumbranche ja im absoluten Tief hier in Deutschland. Ich habe mich sowohl bei Baufirmen beworben, habe zum Glück auch ein Stellenangebot nicht angenommen. Die Baufirma ist 4 Jahre später abgewickelt worden und habe mich aber auch im Großanlagenbau beworben, weil ich den ja nun in Großbritannien kennengelernt hat und sehr interessant, sehr reizvoll fand. Und ja, habe dort halt dann eine gute Position gefunden, halt wieder so in dieser Schnittstelle Technik, Finanzen. Wir waren verschiedene Ingenieure aus allen Fachrichtungen und haben halt zusammen den Bereich Kostenschätzung von petrochemischen Anlagen betreut. Und ja, so kam es dann, dass dann einige Jahre Anlagenbau folgten. Ja.
Was war so deine größte Herausforderung, die du da gehabt hast?
Die größte Herausforderung war nicht unbedingt fachlicher Art, weil das funktionierte sehr gut. Da hatte ich genug Fachkenntnis. Es war auch nicht der Umgang mit Kollegen oder Ähnlichem. Ich bin halt recht jung damals noch schwanger geworden und musste dann halt schauen, wie bekomme ich letztendlich meine Vorstellung von Kinder und Karriere, Karriere und Kind oder Kinder dann am Ende ja unter einen Hut. In einer Zeit, wo es weder Elterngeld gab, noch Krippen, noch entsprechende Teilzeit-Rückkehrmöglichkeiten, noch ähnliches halt. Und das war ein Punkt, da muss ich wirklich gestehen, noch während ich studierte, dachte ich, ah, das ist in meiner Generation schon alles kein Problem mehr. Das kann man alles machen, Karriere und Kinder, aber dem war halt nicht so. Und das war doch, ja, was heißt so ein Aufwachen? Das war, fand ich erschreckend eigentlich damals. Dass man also noch kaum Möglichkeiten hatte als Frau oder auch, also Elternzeit für Männer gab es ja gar nicht, da überhaupt beides miteinander unter einen Hut zu bekommen.
Und was hast du dann gemacht?
Ich habe mir, als die älteste Tochter 5 oder 6 Wochen alt war, angefangen, eine Tagesmutter zu suchen, weil ich nicht wusste, wie ich es sonst ja hätte handeln können. Also es wäre einfach nicht gegangen. Und habe zum Glück auch sehr schnell eine gefunden. Eine ganz, ganz liebe, liebe Tagesmutter, die also auch noch die weiteren Kinder betreut hat und so, ja, wie halb zur Familie dann gehört hat. Und ja, hatte das Glück, dass mein damaliger Vorgesetzter eine Tochter im gleichen Alter hatte, die auch schwanger war, also die gleichen Themen zu Hause, die ich ihm halt dann immer erzählte und insofern halt völlig offen war für Teilzeittätigkeit. Und wir haben das dann halt zusammen bei der Geschäftsführung vorgestellt und gesagt, so wollen wir das machen. Und ja, so hat es dann auch geklappt. Also da hatte ich wirklich viel Glück auch. Ja.
Ja, sehr schön, toll. Und was würdest du heute anders machen in deinem Leben, wenn du noch mal neu starten könntest?
Ich würde nicht mehr so weit von den Bauwerken vom Bauingenieurwesen weggehen. Das habe ich erst recht spät gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat. Und ich würde, ja, ich meine, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Ich würde da alles an Optionen, was es gibt, wirklich auch in Anspruch nehmen halt. Ich würde nicht unbedingt später wieder anfangen zu arbeiten, also würde nicht komplett aussteigen für 2 oder 3 Jahre. Aber ich wäre, glaube ich, schon wirklich glücklich, wenn ich es noch mal einfacher erleben könnte halt. Also ohne, dass man gefühlt im Hamsterrad gar nicht mehr schon weiß, wo A oder B ist und ja halt auch so viele Hürden überwinden muss. Ich würde auch sicherlich noch viel stärker darauf bestehen, halt den Vater der Kinder entsprechend ja einzubinden oder dass er halt auch Elternzeit nimmt. Aber gut, das war halt damals, gab es halt einfach nicht.
Ja, und als du dich dann entschieden hast, dort aufzuhören in dem Konzern, und dann hast du ja auch gleich die Idee schon gehabt, was du machen willst, also auch in welcher Form oder wie kam es dazu? Also es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch da letztendlich dahin gegangen, dass du deine Berufung nochmal erkannt hast. Also im Prinzip hast du sie ja schon vorher auch gelebt, also auch das Studium gemacht, gearbeitet. Und dann noch mal wieder zurückgefunden und noch mal etwas erweitert. Ist es richtig oder wie war das genau?
Also es war im Grunde genommen schon so. Ich habe letztendlich die Jahre, die ich gearbeitet habe im Konzern, halt ja einen Schritt nach dem nächsten genommen, bin immer weiter hochgestiegen, hatte auch nicht großartig eine Wahl. Ich war inzwischen geschieden, alleinerziehend. Das heißt, drei Kinder und ich brauchten gefüllten Kühlschrank. Und ja, da muss man halt schauen, wie kommt man da letztendlich zum Ziel. Nur mit jedem Karriereschritt war ich also unzufriedener und mir fehlte einfach etwas. Und als dann halt diese Option kam, den Konzern zu verlassen, ja, habe ich natürlich erstmal, ich hätte fast gesagt, einen Sack voller Ideen gehabt. Also so viele waren es nicht, aber es waren schon einige. Und ja, die habe ich sortiert, hatte dann inzwischen wieder einen Lebenspartner, heute mein Mann. Und ja, haben natürlich drüber diskutiert, evaluiert, aber es zeichnete sich recht schnell für mich ab. Also alles, was nicht irgendwo wieder Richtung Bauwerke bauen geht, da habe ich einfach nicht für gebrannt. Das war zwar nett, das konnte ich mir vorstellen, ja, aber so die richtige Leidenschaft kam halt nicht hoch. Aber um da nicht irgendwie völlig alleine mit mir selbst oder meinem damaligen Partner das so, ja, zu nehmen und meinen Weg zu finden, habe ich dann halt gesagt, gut, dann brauche ich auch noch Hilfe und habe mir halt einen Coach genommen, der dann halt auch wirklich über mehrere Wochen genau die richtigen Fragen immer gestellt hat. Und so ist diese Idee dann halt Schritt für Schritt gewachsen. Und ich habe halt geguckt, was brauche ich, wie kann ich das machen? Ja, und bin dann halt Schritt für Schritt vorangegangen.
Aber in dem Moment ging es ja dann auch schon in die Selbstständigkeit, also, oder?
Ja,
Das ist ja auch
sicher.
ein riesen Unterschied, ne? Vorher als Arbeitnehmer gesichert in einem Konzern und dann in die Selbstständigkeit, das sind ja
Ja,
Welten, oder?
das ist ein Riesenschritt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe im Konzern auch drei Restrukturierungen miterlebt und bin in der letzten Position, die ich hatte, halt mit einer Restrukturierung gestartet. Da macht man sich dann halt auch, ich sag mal, gewisse Gedanken, dann kommt die zweite, kommt die nächste und gut, wenn man halt lang genug in der Konzernwelt ist, dann kennt man verschiedene Begriffe auch von ihrer Bedeutung. Und insofern, ja, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, möchtest du wieder in ein Angestelltenverhältnis? Nur das hätte für mich bedeutet, ich hätte wieder eine kaufmännische Führungsposition, eine Leitungsposition, CFO oder ähnliches ins Auge fassen müssen. Und mir war ganz klar, dieses Hamsterrad wollte ich nicht mehr. Das ging für mich nicht mehr. Der Bauch hat komplett gestreikt, das ging gar nicht mehr. Ich habe einige Jahre doch entweder Weihnachten oder Ostern oder beides halt im Büro verbracht, aber halt nicht mit der Familie oder nur sehr eingeschränkt. Und das ging einfach nicht. Und insofern war für mich klar, ich muss halt schauen, welches ist mein Weg und daher fand ich auch Selbstständigkeit jetzt nicht abschreckend oder zu viel, einfach weil ich ja im Laufe der Jahre auch, je höher ich kam, mir immer weiteres neues Wissen aneignen musste. Ich habe ja nicht BWL noch nebenbei studiert. Und insofern war für mich klar, ja, die Herausforderung, die es mit der Selbstständigkeit gibt, da gibt es genug Methoden, da gibt es genug Unterstützung, das kann man sich aneignen. Das ist kein Hexenwerk halt. Und man muss halt einfach die Schritte machen. Und wenn was nicht gleich gut läuft, ja, dann macht man einen anderen Schritt oder muss es nochmal machen halt. Und ich konnte mir einfach, wie gesagt, der Bauch hat komplett gestreikt bei dem Gedanken, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Auch weil ich mir immer gesagt habe, ich finde für alles eine Lösung, solange ich halbwegs gesund bleibe im Leben. Ja, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, dann muss ich halt gucken, wenn Weg A nicht funktioniert, funktioniert Weg B oder was kann ich anders machen? Und gut, ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht ausgeschlossen, doch wieder in Teilzeit oder Vollzeit in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Aber erst einmal hat der Bauch komplett oder würde immer noch streiken. Das ist so.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Jetzt muss ich scharf nachrechnen. Ich war 47.
Also das ist ja auch mutig mit 47, auch wenn viele Voraussetzungen da waren, du nicht auf den Kopf gefallen bist, dann
ja,
auch auf dein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe in die Selbstständigkeit.
Ja, aber ich muss halt sagen, ich habe halt Jungkinder bekommen. Also ja, meine Kinder waren da halt wirklich aus dem Gröbsten raus. So selbst auf dem Sprung zum selbstständigen Leben. Ich habe momentan halt auch nur noch ein Schulkind, ist aber auch in 2 Jahren fertig. Also insofern, das war gut. Und ja, ich habe natürlich es geschafft, mir im Laufe der Zeit auch ein gewisses Polster zu schaffen, sodass ich halt sagen konnte, ich habe jetzt nicht mehr die Situation wie, ich sag mal, 2009, 2010, 2012, dass ich immense Ausgaben habe und gar nicht anders kann, sondern ja, ich habe halt gut verhandelt, bin gut ausgestiegen und ich sag mal, damit immer so in diesem Rucksack zusammen mit Gesundheit und neuen Ideen habe ich jetzt kein Hindernis gesehen. Also jetzt keins, wo ich sagen würde, da würde ich komplett von zurückschrecken, es deswegen nicht zu machen.
Und wo siehst du dich, wenn du in 5 Jahren?
Das ist momentan in dieser Corona-Zeit eine ganz interessante Frage. Mhm. Also beruflich sehe ich mich ja an dem Punkt, dass ich letztendlich ganz, ganz viele Menschen von der ja, Idee einer anderen präventiven Denkmalpflege halt diese Kombination aus Technik, Expertise von vielen Handwerkern, von vielen Fachkräften ganz weit vorangebracht habe, dass also in diesem Kreis Drohnen nicht mehr als was Gefährliches wahrgenommen werden, dass nicht so schnell die Assoziation mit der Militärdrohne kommt, sondern dass ich ja die Idee, Bauwerke halt visuell mit Luftaufnahmen, wofür man Drohnen dann braucht, zu inspizieren, halt durchgesetzt hat. Dass also viel Überzeugungsarbeit, viel Kommunikation, die jetzt erforderlich ist, halt sich doch erheblich reduziert hat. Und ja, dass die Bedenkenträger halt immer geringer werden. Das sehe ich beruflich. Privat, klar, ich bin jetzt 50, ich habe schon einiges erlebt im Leben, auch Einschläge. Und insofern sehe ich halt mich praktisch ja, zufrieden in meinem Unternehmen, weil es läuft, weil die Idee nicht nur gut ankommt, sondern auch die Umsetzung halt sehr nachgefragt wird. Diese Überzeugungsarbeit, wie gesagt, abgenommen hat und ich halt privat dann hoffentlich in 5 Jahren immer noch gesund bin und halt stärker als jetzt mit meinem Mann das Leben halt auch genießen kann. Also, dass wir ja beide zusammen halt noch die Reisen mal in Angriff nehmen können, die wir uns so vorstellen und da halt eine gute Kombination finden zwischen Berufstätigkeit und dem Reisen. Also vielleicht kann das Reisen dann erst in gut 10 Jahren sein oder gegen Eintritt ins Rentenalter in 15 Jahren oder wann auch immer, aber im Grunde genommen sehne ich mich momentan nach so einer Mischung aus beruflicher Erfüllung, aber auch wieder einer anderen Form von Privatleben, wie wir es im letzten Jahr halt verbracht haben. Also oft sind die simpelsten Sachen eigentlich, die momentan fehlen, ja.
Ja. Was sind deine 3 wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung?
Ich hätte fast gesagt Bauch, Bauch, Bauch. Also,
ja, super.
Sehr gut. Ich würde sagen, nein, wenn man das auf 3 Punkte verteilen. Also man muss wirklich meine persönliche Meinung auf sein Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl kann einem im Leben sehr viel weiterhelfen. Manches mag noch so logisch erscheinen, mit sachlichen Argumenten sich erklären lassen, wenn der Bauch streikt, man Magen, ja, Grummeln hat oder Magenschmerzen, dann passt irgendwas nicht. Also insofern Bauchgefühl. Das nächste ist für mich eher so das Thema Bedenkenträger. Es ist ja natürlich, du hast es ja vorhin gesagt, immer durchaus eine ambivalente Sache, wenn man halt mit Mitte, Ende 40 sagt, ich mache mich selbstständig, ich verfolge jetzt meine Ziele, meinen Weg. Da gibt es natürlich diverse gefragte und ungefragte Meinungen im ganzen Umfeld. Und ja, das war so ein Tipp meines Coaches damals, Bedenkenträger, da ist eine Schublade, pack sie rein, ab und zu machst du mal kurz auf, wenn sie ganz laut rumoren, guckst nur rein, machst die Schublade wieder zu und versuch so damit umzugehen. Und das stimmt, weil ich denke, es hilft ja nichts, der Weg ist ja anstrengend und ist schwierig, wenn man sich dann ja von leisen Zwischentönen, kritischen Stimmen halt umpusten lässt und dann halt wieder in den Kopf zurückgeht und den Bauch außen vor lässt. Und ich glaube, so ein Wandel ist schwierig nachzuvollziehen für Menschen, die halt ihr ganzes Berufsleben in einem Unternehmen verbracht haben und halt noch aus der Generation vor uns sind und halt anders aufgewachsen sind. Oder auch für Menschen, und deshalb sage ich, was für mich am Ende zählt, ist, ich muss gesund bleiben, für den Rest finde ich eine Lösung. Für Menschen, die halt nie in ihrem Umfeld gesundheitliche Schicksalsschläge erlebt haben. Ja, konnte ich früher auch nicht, wenn meine Großmutter immer gesagt hat, ich wünsche mir nur Gesundheit, dachte ich immer, Mensch, Oma, was wünschst du dir denn jetzt? Aber ich meine, kann ich dir ja nicht schenken, wie soll das gehen? Aber gut, jetzt mit der Lebens- und Berufserfahrung ist es bei mir halt auch so, dass ich sage, Gesundheit und für den Rest finden wir eine Lösung. Und das Dritte ist sicherlich, sich Unterstützung zu holen. Wirklich zu schauen, wer kann einem helfen? Ist es ein Coach? Ist es ein Mentor? Ist es ein Netzwerk? Wer ist es? Und da vielleicht auch Verschiedenes auszuprobieren und immer im regen Austausch bleiben und so halt, ja, vorankommen halt. Also Bauch, Bedenkenträger in die Schublade und Coach von mir aus.
Ganz tolle Tipps. Dankeschön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Vielleicht, welche Idee ich momentan habe, weil da kommt vielleicht auch aus unserem Gespräch was Interessantes, ja, die noch nicht so digital aufgestellten Entscheidungsträger zu erreichen. Weil das ist, glaube ich, momentan das, wo ich im letzten Jahr am meisten experimentiert habe. Meine üblichen Ansprechpartner sind oft Ehrenamtliche im Kirchenvorstand oder in Stiftungen. Ja, Mitte, Ende 60 bis Mitte 70. Und nicht auf den klassischen Social-Media-Kanälen oder ähnlichem unterwegs. Und das ist etwas, da habe ich letztes Jahr doch ganz schön, ja, experimentiert, über Fachartikel verfassen, weil also auch Vortragstätigkeiten ja komplett wegfielen. Und da habe ich auch immer noch nicht für mich so die richtige Lösung gefunden. Also das bleibt ein spannendes Thema. Ja, was hast du mich noch nicht gefragt? Ob ich den Weg nochmal gehen würde? Nochmal, ich sag mal, meinem Bauch folgen? Ja, würde ich. Also definitiv halt, ja. Doch.
Schön. Super. Gibt es noch irgendwas, was dir da einfällt?
Finde ich es manchmal schwierig, letztendlich so öffentlich auch aufzutreten. Ja, das fällt mir immer noch nicht so leicht. Das habe ich die ersten 2 Jahrzehnte in meinem Berufsleben nicht gebraucht. Da war das Schwierigste, Öffentlichste halt die Gesamtwirtschaftsausschusssitzung im Konzern. Aber es war ohne Video und das ist für mich ja so ein Learning in der Selbstständigkeit, jetzt gerade auch in dem letzten Jahr, dass ich da halt auch weiterhin, ja, ich sag mal, an mir arbeiten muss und erkennen muss, es gehört dazu, ich muss es machen und egal, ob ich mich jetzt so wohl oder unwohl fühle dabei, das zählt halt nicht. Und das ist sicherlich auch etwas, wo viele erst einmal knabbern und sich nicht so recht trauen. Aber ich glaube, auch da geht immer noch der Spruch, Übung macht den Meister, und ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und einfach machen halt. Und man gewöhnt sich auch irgendwann an die eigene Stimme, wenn man die hört, und das eigene Bild. Das fand ich am Anfang wirklich schwierig halt, ja.
Freue mich besonders, dass du den Mut hast, jetzt auch vor der Kamera zu stehen und zu sprechen. Ja. Einmal hier natürlich, aber sonst auch generell, weil es ist ja so wertvoll, was du auch zu erzählen hast und das auch nochmal mehr in die Welt hinaustragen möchtest, noch viel mehr Menschen erreichen möchtest und ja auch noch einiges vorhast, dort zu bewegen.
Ja.
Das ist klasse.
Das geht nur mit Bild und Ton, und ja, das habe ich recht früh erkannt. Klar, ich bin immer noch furchtbar nervös vor jedem Termin, aber ich sag mal, wenn ich vor 2 Jahren war das, glaube ich, genau, noch bei einer Anfrage mir 3-4 Tage Bedenkzeit erbeten habe, dann habe ich die in dem ersten Jahr so auf 10 Minuten runtergestrickt, und inzwischen sage ich erst einmal hemmungslos ja, und je nachdem, was es dann ist, habe ich ja immer noch Zeit, um mich vorzubereiten. Also das war sicherlich so eins meiner großen Learnings auch, diese ganzen Zweifel, genau wie die Bedenkenträger, wegzupacken. Und jetzt gerade, ich bin ja weiterhin in der Männerwelt, in der Männerdomäne unterwegs. Ich glaube, Männer machen sich diese Gedanken nicht. Mhm. Also die marschieren einfach los, die sagen Uga, Uga, Uga. Ich bin hier der, ich bin hier der Silberrücken, ich habe von alles Ahnung, ich mache das. Und wir Frauen sind halt oft immer noch so am Überlegen, am Abwägen, und sitzt die Haarsträhne richtig oder das oder jenes, und ein Mann ist da anders halt, und da habe ich wirklich am Anfang ganz schön mit mir selbst halt gekämpft oder musste mir halt selbst so mal einen kleinen Tritt geben und sagen, Mensch Claudia, jetzt mach und sei mutig, und es kann nicht viel passieren, im Zweifelsfall fällst du von der Bühne oder lässt das Mikro fallen, aber es kann ja nichts passieren eigentlich, ja, also jetzt nichts Lebensbedrohliches, und das muss man sich, glaube ich, einfach vor Augen halten und ja, diese ganzen Selbstzweifel irgendwo auf ein sinnvolles Minimum reduzieren.
Ja, ein sehr wichtiger Hinweis. Also gut, dass du es auch nochmal ansprichst, weil ich glaube, es geht vielen Frauen so, dass sie Angst haben, vor der Öffentlichkeit sich zu zeigen, zu präsentieren, vor Fehlern. Und das erlebe ich dann genauso. Männer treten da ganz anders auf. Und ja, es ist einfach so wichtig, weil Frauen haben auch so viel zu sagen und auch so viel Kompetenz. Und die wird so oft auch von uns Frauen selbst unter den Teppich gekehrt und nach außen getragen. Ja, und da bist du ja ein großes Vorbild auch für viele andere Frauen jetzt schon.
Dankeschön.
Mal. Ja, magst du unser Gespräch nochmal so in 2 bis 3 Sätzen zusammenfassen? Vor allen Dingen jetzt auch nochmal unter den Aspekt der Berufung.
Ja, ich glaube, Doris, da haben wir uns ja wirklich gemeinsam gut, meiner Berufung, ja, was heißt genähert, oder haben die einfach mal anderen zugänglich gemacht? Weil bei mir ist es ja wirklich so, wenn wir in der Kindheit anfangen über die Jugend, zum einen habe ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen, habe mich dafür ganz schön mal mit meinen Eltern gekracht und habe meine Ziele halt verfolgt und auch sicherlich eine etwas ungewöhnliche Berufung für damalige Zeiten für eine Frau gewählt, aber es war halt meine, und damit war ich dann halt erfolgreich. Ich bin damit gut durchs Studium gekommen, ich bin dann auch gut durchs Arbeitsleben gekommen, und auch jetzt, ja, habe ich mich halt nicht von Widerständen aufhalten lassen, als der Bauch gesagt hat, du musst in eine andere Richtung gehen, du musst etwas machen, womit du glücklich und zufrieden bist, und letztendlich, das ist, glaube ich, das Interessante jetzt an dem Gespräch, das kommt mir so im Kopf, ist letztendlich das so der rote Faden in meinem Leben. Es ist nicht so unbedingt nur der klassische Mainstream-Lebenslauf, sondern der rote Faden ist halt dieses, sein Ziel, seinen Weg verfolgen, weil ich mir das halt gesagt habe, das bin ich und das ist mein Weg und dafür brenne ich. Und bei mir sind es halt, das klingt ein bisschen blöd, bei mir sind es halt diese alten Bauwerke. Also ich liebe alte Kirchen, ich liebe den Sandstein oder andere Baumaterialien und finde das furchtbar faszinierend. Und da dann halt mit den heutigen Methoden tätig zu sein, das ist so das, wofür ich halt stehe. Ja.
Ja, da machst du ganz vielen Frauen jetzt auch nochmal Mut. Und gerade auch in der heutigen Zeit zu wagen und zu sagen, gut, das ist das Bauchgefühl, das ist wichtig. Und was ich auch nochmal gut fand, so dass du sagst, du hast dir auch nochmal Unterstützung geholt, du hast selber überlegt, du hast das zusammen mit deinem damaligen Partner oder beziehungsweise Mann auch überlegt. Und du hast ja auch einen Coach gesucht. Und das war ja auch ein ganz wichtiger Tipp, gerade nochmal einen Coach oder einen Mentor zur Seite zu holen. Und wirklich jemanden, der dann auch gute Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt und auch hinweist, was kann passieren. Gerade das Umfeld ist ja tatsächlich so, wovon wir uns häufig beeinflussen lassen. Wir kommen wieder in den Kopf. Und genau das ist, denke ich, auch so wichtig und es wird auch immer wichtiger, auch mehr aus dem Kopf wieder herauszukommen. Der läuft uns ja nicht weg, aber es ist ja ein relativ kleiner Teil unseres gesamten Körpers und wir denken immer nur über den Kopf und es gehört noch so viel mehr dazu. Und das Bauchgefühl, die Intuition, die gibt uns immer wieder Hinweise. Und dann ist es auch wichtig, wenn ich mir selbst unsicher bin, nochmal zu schauen, okay, wie kann ich es denn verwirklichen? Welche Optionen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und da warst du auch auf dem richtigen Pfad, auch damals schon. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Ein bisschen, ja,
Und
genau.
ja, wie lange jetzt?
Also letztendlich der Pfad in der Jugend ist lang genug her, aber halt
Ja,
dieser Weg
also.
hin jetzt zu dem Unternehmen, die Gedanken waren ja immer schon da.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, diesen kleinen Tritt oder Kick auch gebraucht, dass ich halt echt die Möglichkeit hatte, in der Restrukturierung dann aus dem Konzern gut für mich auszusteigen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so entschlussfreudig gewesen. Abgezeichnet hat sich das schon vor gut, das haben wir 2021, vor gut 4 Jahren halt, aber es hat halt noch eine Zeit gebraucht, dann habe ich noch die Position zu Ende bedient, noch den Standort zu Ende abgeschlossen sozusagen, Team vor die Tür gesetzt, mich vor die Tür gesetzt und dann brauchte ich erstmal so ein gutes halbes Jahr Auszeit, weil nach 2 Jahrzehnten, sicherlich damals halt mit den 3 Kindern, war ich einfach auch ausgebrannt und habe halt in diesem halben Jahr immer so ein bisschen evaluiert, aber noch, bin noch nicht gestartet halt. Also ich bin auch erst einmal mit meinem heutigen Mann ganz weit weggeflogen, so weit, wie es damals nonstop ging, mit einer großen deutschen Fluggesellschaft und habe 1 Woche Tango halt in Buenos Aires getanzt und gesagt, so, das muss jetzt nach den Jahren mal sein.
Ah,
Also
wie schön.
und so richtig dann durchgestartet bin ich dann halt vor gut 2,5 Jahren halt, ja. Also
Ja.
es, die Auszeit brauchte ich auch irgendwie, also sonst wäre der Kopf auch nicht wieder frei gewesen halt, ja.
Ja. Das finde ich auch sehr wichtig. Auch noch mal komplett irgendwo so einen Cut zu machen und auch wirklich die
Ja.
Auszeit zu nehmen, also sich wirklich auch noch mal etwas Zeit zu geben und dann auch noch mal irgendwie was in Anführungszeichen Verrücktes zu machen. Ja. Ne? Und Tango zu tanzen.
War verrückt.
Ja,
Ich meine, man
in der
müsste nicht so
Welt.
weit fliegen eigentlich.
Ja,
Oder man
aber.
hätte dann 3 Monate unten bleiben müssen und sich komplett Südamerika anschauen müssen. Aber gut, das ging halt damals mit den Kindern nicht. Mussten halt erst alle Kinder irgendwie vernünftig unterbringen. Und ja, es war verrückt, weil sind wir 13,5 Stunden fliegen für 1 Woche tanzen. Aber ich glaube, wir haben das beide damals gebraucht. Und Südamerika und Lateinamerika läuft nicht weg. Das soll dann irgendwann auch nochmal folgen. Also es hat zumindest so meinem Spanisch nochmal einen guten Auftrieb gegeben, weil ich habe mich dann wirklich da nochmal hintergeklemmt und das ja vernünftig bis zum ja, so mittleren Niveau gelernt und versuch's auch beizubehalten, treffe mich momentan virtuell einmal in der Woche mit 5 bis 6 Senioren, wirklich Senioren zwischen 70 und 89 und wir sprechen dann halt einfach zusammen mit den Argentinierinnen und ja, das ist halt auch so was, was ich mir halt erhalte. Da hätte ich früher noch nicht so viel Wert drauf gelegt, aber diese Stunde oder diese 1,5 Stunden sind mir extrem wichtig, jede Woche halt. Ist auch so ein
Gehört auch
Learning
dazu,
eigentlich.
immer mal diese kleine Auszeit denn einzustreuen, die Erinnerung.
Genau, genau. 90 Minuten Auszeit pro Woche, genau. Wichtig.
Schön. Ja, prima. Das Ende des Interviews überlasse ich auch gerne dir noch einmal. Erzähl uns doch einfach, wo wir dich am besten finden, liebe Claudia.
Ja, ihr findet mich querbeet auf allen möglichen Kanälen. Ganz einfach, wenn ihr den Begriff Zangano eingebt, das ist von der Schreibweise her Zangano. So heißt mein Unternehmen. Ich sage auch, warum es so heißt. Es ist angelehnt an das spanische El Zangano, die männliche Biene, die Drohne. Und ja, ist letztendlich der Name, der mir halt auch vom Bauch dann kam, um zum einen meine Liebe zum Spanischen, aber auch mit der Drohne zu verknüpfen. Das heißt, ihr findet mich unter www.zangano.de auf der Webseite. Ihr findet mich auf den klassischen Social-Media-Kanälen von LinkedIn über Xing, Facebook, Instagram. Und wenn ihr euch mal nicht an Zangano erinnern könnt, auch unter Claudia, ja, Rauchor wird schon etwas schwieriger, den Namen zu schreiben. Ich sag's mal, in meiner Generation hätte man gesagt Richard, Otto, Ulrich, Gustav, Otto, Otto, Richard. Oder ihr gebt einfach Claudia und Drohne ein und dann findet ihr mich sicherlich sehr schnell.
Toll. Das ist schön, darunter gefunden zu werden. Und der Name ist auch sehr gut. Also das ist ja sehr passend.
Ja,
der
Name die Schreibweise. Ist
auch, ja, genau, die Schreibweise einmal und auch die Verbindung zum Spanischen. Also da auch nochmal zwei Komponenten miteinander verknüpft zu haben und was ja auch wirklich das auch aussagt. Also ganz hervorragend.
Ja.
Ja, von Herzen sage ich dir danke, liebe Claudia, für das sehr interessante Interview mit dir. Es hat mir richtig
ich danke.
Spaß gemacht.
Ja, mir auch, liebe Doris. Ich danke dir auch für deine Zeit und auch die interessanten Fragen. Ich weiß nicht, ob man es sah. An mancher Stelle hat es ganz schön in meinem Kopf gerattert, weil man doch manches so aus Kindheit und Jugend heutzutage anders einsortiert als damals. Das war echt spannend. Ja, wirklich.
Ja. Ja, das ist ja gerade das Interessante, auch nochmal etwas zu überlegen und nochmal was hervorzuholen. Ja. Das macht das ganze Interview nochmal auch interessant. Ja, eine schöne Zeit haben wir miteinander gehabt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dass deine Vision auch in Erfüllung geht und ja, dass du auch noch oft zum Tango tanzen kommst.
Ja, das wäre schön, ja.
Und weiter deine Sprache ausfeilst, die Kenntnisse, die du schon erworben hast und dir deine Auszeiten nimmst.
Ja, darauf werde ich achten, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man selbst halt darauf achtet, ja.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle tschüss, alles Gute, adios.
Ja, danke schön. Lieben Dank.
Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.